12. Stock. Nun wohnen wir also im Hochhaus in einer Zwei-Zimmer-Wohnung für 342 Mark Monatsmiete. Küche und Bad sind frisch renoviert und mein Zimmer ist fast doppelt so groß wie das im Reihenhaus. Nur auf den Balkon traue ich mich nicht. Allein schon, wenn ich in seine Nähe komme, ziehen meine Beine bis in die Magengrube. Am liebsten würde ich aufs Geländer steigen und runterspringen, damit es endlich vorbei ist. Ich glaube zwar nicht, dass ich es wirklich täte, aber man weiß ja nie. Deshalb bleibe ich sicherheitshalber drinnen. Nach einer Woche sind wir immer noch damit beschäftigt, die Wohnung einzurichten. Das heißt, Mutter verrückt noch dauernd Möbel, obwohl die meiner Meinung nach alle schon am ersten Tag optimal standen. Das nervt, aber wenn ich was sage, gibt's doch nur wieder Ärger. Es ist praktisch unmöglich, hier aus dem Weg zu gehen. Noch 3 Tage bis zum Schulbeginn, ein Glück, dann hält hoffentlich der Alltag Einzug. Am Wochenende fährt Mutter ihre Freundin Tante Maria in Rheinbeck besuchen. Das ist eine halbe Weltreise, wie sie immer sagt. Aber statt allein in der Wohnung bleiben zu dürfen, muss ich zu den Großeltern, wie ein Kleinkind. Obwohl Opa immer mehr abbaut, schlüpft er jeden Morgen in seinen Anzug und er sitzt so tadellos wie früher, ohne dass Oma ihm dabei zur Hand gehen müsste. Die arme Oma. Jetzt ist sie den ganzen Tag mit ihm alleine. Bald feiern sie Diamantene Hochzeit, muss man sich mal vorstellen. Sonst hat Oma niemanden mehr, mit dem sie sprechen könnte, selbst Frau Klipstein nicht. Die hat irgendwann auch nicht mehr angerufen. Wahrscheinlich musste sie ins Altersheim oder sie ist gestorben. Und jetzt würde sich Oma wohl selbst über Telefonate mit Frau Klipstein freuen. Was für eine Schnapsidee von Mutter auszuziehen und sie im Stich zu lassen. Ganz schön egoistisch. Opa ist jetzt 91 und ich kann mir nicht vorstellen, dass er 100 wird. Seit neuestem kommen sonntags zum Mittagessen immer 2 Mormonen. Die sind von ihrer Glaubensgemeinschaft für ein Jahr nach Deutschland versetzt worden, um für ihre Überzeugung zu werben. Und waren eines schönen Tages auch in unserer Siedlung Klinken putzen. Sie sind fast überall abgewiesen worden. Schließlich gelten Mormonen als Sektenangehörige. Nur Oma war so freundlich, sie hereinzubitten. War ja klar. Beide Männer sind sehr groß gewachsen und dem ermordeten Präsidenten John F. Kennedy wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie haben dieses typisch amerikanisch kantig-doofe Nussknackergesicht. Ansonsten sind sie nett und erleichtert darüber, einmal nicht auf Ablehnung zu stoßen. Da Oma es mit der nächsten Liebe sehr ernst nimmt, sitzen Mr. Gordon und Mr. Meyer nun jeden Sonntag Punkt 1 ausgehungert an unserer Mittagstafel und freuen sich auf das Essen, das Oma ihnen serviert. Insgeheim ist Oma froh, dass jemand ihre Kochkünste zu würdigen weiß. Wir Familienmitglieder schlingen unsere Mahlzeiten nämlich meist achtlos herunter. Ich finde höchstens mal bei Sauerbraten ein paar lobende Worte. Die Mormonen bringen ihre betagten Gastgeberin immer ein Sträußchen mit, allerdings nur aus Blumen, die sie am Wegesrand gepflückt haben. Das geht nur schon seit 2 Monaten und langsam werde ich sauer, weil sie die Gutmütigkeit meiner Oma ausnützen, ohne auf die Idee zu kommen, mal eine Gegenleistung zu erbringen. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie sich wahrscheinlich noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag beköstigen lassen. Spachtel. Opa weiß wahrscheinlich gar nicht, wer da jeden Sonntag zum Essen anrückt. Und Oma hat von ihren Besuchern auch recht wenig, da sie ja praktisch kein Wort Englisch spricht. Den Übersetzer markieren mache ich schon aus Prinzip nicht. Außerdem will ich in Ruhe essen. Die Mormonen grinsen wie die Honigkuchenpferde und radebrechen nur am Anfang ein paar Brocken Deutsch. Ganz schön frech, sich bei uns so einzunisten, stumm wie die Fische Rouladen oder Schmorbraten zu vertilgen und nach einer Stunde zu verschwinden, wie sie gekommen sind. Sie stammen aus dem US-Bundesstaat Wyoming, wo auch die Leute von der Shiloh Ranch gedreht wird. Von einem Tag auf den anderen war der Spuk allerdings vorbei. Mormonen sind nämlich strikte Antialkoholiker. Ihr Glauben verbietet es ihnen, auch nur einen Tropfen anzurühren. An dem besagten Sonntag gab es Putengeschnetzeltes mit gedünstetem Obst und Reis und einer Zwiebelsoße, die Oma immer mit einem Schuss Weißwein veredelt. Als die Mormonen mit ihrem Riesenappetit schon fast den ganzen Teller leer geputzt hatten, rückte Oma mit der Sprache raus und erklärte mit Händen und Füßen, dass sie gerade Alkohol zu sich nehmen. Die Männer erstarrten und schoben die Teller von sich. Aus Höflichkeit sind sie noch ein paar Minuten geblieben und haben sich dann verpieselt. Auf Nimmerwiedersehen, wie sich herausstellen sollte. Hatten wohl Angst, von meiner Oma vergiftet zu werden. Kannst mal sehen, obwohl sie so brav und harmlos tun mit ihren Betonhaarschnitten und Anzügen, sind sie doch durch und durch fanatisch. Vielleicht glauben sie, dass sie jetzt nicht mehr ins Paradies kommen oder sowas, die armen Irren. Wir sind in unserer Klasse 22 Mädchen bei nur 6 Jungen. Unser Klassenlehrer Herr Klöppel trägt die Haare halblang und hat einen Spitzbart. Einen typischen Lehrerbart, wie Mutter sagt. Er unterrichtet uns in Mathe und Chemie. Oft ist es ziemlich laut während des Unterrichts. Herr Klöppel schaut sich das immer eine Weile an, bevor er dann ausrastet. Er bekommt einen hochroten Kopf und brüllt, unser Betragen sei eine Unverfrorenheit. Er ist der einzige mir bekannte Mensch, der diese Vokabel benutzt. In Mathe bin ich zwar immer noch schlecht, aber es ist nicht mehr eine solche Katastrophe wie auf dem Gymnasium. Eigentlich liegt es an mir, ob ich mitkomme oder nicht. Wenn ich mich richtig auf den Hosenboden setze, komme ich aus eigener Kraft ungefähr auf eine 4 oder 4 minus. Das reicht ja. In der großen Pause gehen wir entweder in die Pausenhalle oder ins EKZ, beim Bäcker Negerkussbrötchen besorgen. Und natürlich rauchen alle wie die Schlote. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich in jeder kleinen Pause eine Batzen gehe. Ich drehe nach wie vor selber, während Heiko Voss eine Drehmaschine benutzt. Aber mit der Maschine werden die Kippen viel zu fest und sind dann nicht stark genug. Mit Martin, der wie ich nach der Beobachtungsstufe auf die Realschule gekommen ist, treffe ich mich eigentlich nur noch während der Schulzeit. Seine Eltern haben ihm die wüstesten Strafen angedroht, falls er sich über ihr Verbot, mich zu sehen, hinwegsetzen sollte. Zur Konfirmation habe ich endlich einen Fernseher geschenkt bekommen. Da kann ich gucken, was und wie lange ich will. Meine Mutter hat mir zwar verboten, mehr als 2 Stunden täglich zu glotzen, aber sie kann es ja schlecht die ganze Zeit kontrollieren. Und jetzt schaue ich mir jeden Quatsch an. Von Sendebeginn bis Sendeschluss. Endlich kann ich in der Schule mitreden. Meine Lieblingsserie ist Kung Fu mit David Carradine als Shaolin-Mönch. Höhepunkt jeder Folge ist eine Kampfszene, in der der kleine, drahtige Mönch mit bloßen Händen und Füßen eine ganze Horde Gangster umnietet. Boing! Der Rest ist meist sterbenslangweilig, aber allein für die Kämpferei am Ende lohnt es sich auszuharren. Ich würde mir 3-4 Kämpfe pro Folge wünschen, aber wahrscheinlich dosieren die das extra so sparsam, damit man am Ball bleibt. Ich würde im Kino auch gerne 2 wie Pech und Schwefel sehen, aber Mutter vertritt den Standpunkt jetzt, wo ich den Fernseher hätte, bräuchte ich nicht noch für teuer Geld ins Lichtspieltheater. Außerdem sind Bud Spencer-Filme zu gewalttätig. Wahnsinn! Was soll denn an diesen Kinderkloppereien bitteschön gewalttätig sein? Das sieht ja ein Blinder mit Krückstock, wie die absichtlich daneben hauen. Harmloser können Schlägereien nun wirklich nicht sein, außer vielleicht in Zeichentrickfilmen. Ich könnte mir in den Arsch beißen, dass Der Exorzist erst ab 18 freigegeben ist. Da komme ich im Leben nicht rein. Angeblich der härteste Film der Welt. Die meisten Zuschauer müssen mit Schock und Nervenzusammenbruch vorzeitig die Vorstellung verlassen und sind teilweise noch Tage später nicht ansprechbar. Erst konnte ich mir das nicht vorstellen, aber dann haben sie in der Hör zu ein paar Bilder aus dem Film veröffentlicht und da habe ich es auch geglaubt. Ich glaube, ich würde das auch nicht aushalten. Trotzdem wünsche ich mir nichts sehnlicher. Ein Mann sieht rot, soll auch tierisch sein. Beide Filme laufen in unserem Programm Kino Kurbel bestimmt ewig. Die gucke ich mir dann an, wenn ich 18 bin. Gefallen tut mir auch die neue Serie Unser Walter. Erzählt wird das Schicksal eines mongoloiden Jungen und seiner Familie. Das Leben mit einem behinderten Kind gestaltet sich schwierig. Kindergärten und Schulen lehnen den Jungen ab und Walter muss privat unterrichtet werden. Die Mutter kann nicht mehr im Familiengeschäft arbeiten, weil sie sich um ihren Sohn kümmern muss. Der Vater ist gezwungen, den Laden aufzugeben. Die andere Tochter Sabine fühlt sich vernachlässigt und so weiter. Sowas gab es im Fernsehen noch nie zu sehen. Raumschiff Enterprise und Columbo werden auch gern gesehen. Die Renner und Hauptgesprächsthemen auf dem Schulhof sind aber Kojak und die Straßen von San Francisco. Inspektor Heller alias Michael Douglas finden eigentlich alle Mädchen süß. Sie sind mehr oder weniger ausnahmslos verliebt in ihn. Aber am tierischen sind die Otto-Shows im ersten Programm, die allerdings nur einmal jährlich ausgestrahlt werden. Schon Wochen vorher fiebere ich auf das Ereignis hin. Die nächste Show werde ich mit dem Kassettenrekorder mitschneiden, damit ich nicht einen Gag vergesse. Die ersten beiden Otto-Platten höre ich auch rauf und runter. Und jetzt kommt's. Im Oktober besucht er unsere Schule. Frau Mertens, die Deutschlehrerin unserer Parallelklasse, kennt ihn angeblich und hat es arrangiert. Woher Frau Mertens jemanden wie Otto kennt, ist mir komplett schleierhaft. Aber nachdem es anfangs alle für eine Ente gehalten haben, scheint es wirklich zu stimmen. Für eine ganze Schulstunde kommt Otto Walkes nach Hanupsfeld. Statt des Jesusbildes ziert es das Die Purple-Poster aus dem Hamburger Abendblatt meine Wand. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass ausgerechnet das Hamburger Abendblatt ein Poster von Die Purple rausbringen würde. Und noch dazu das Beste, was es gibt, finde ich. Ganz vorne steht Bassist Roger Glover, der wie ein Pace die Arme verschränkt hält. Ein Gillen trinkt nur ein blaues Unterhemd. John Lord hinten in zweiter Reihe sieht mit den Haaren und dem Bart selbst aus wie Jesus, während ein Gillen, ein Pace und Richie Blackmore glatt rasiert sind. Es gehen Gerüchte, dass sie nächstes Jahr in Hamburg auftreten sollen, im CCH Saal 1. Zu den Jungen aus meiner Klasse habe ich nur wenig Kontakt. Frank und Andreas scheinen schon mal aus, weil sie die ganze Zeit zusammenglucken. Man kommt bei denen nicht dazwischen. Sie beschießen sich und andere die ganze Zeit mit Kartoffelpistolen und giggeln ohne Unterlass. Außerdem unterhalten sich die ganze Zeit in ihrer total behinderten Comic-Geheimsprache. Ich so stratz weg, er so bremst ab, sie so schrecken auf und so weiter. Sie sind fanatische HSV-Fans und besuchen jedes Heimspiel. Westkurve, Block E, prangt in riesigen Lettern auf ihren Jeansjacken. Peter Dankwart ist die totale Nervensäge mit seinem Holzkopf und der meckernden Lache. Ein Außenseiter aus Überzeugung. Er scheint an nichts anderem großartig interessiert zu sein als an seinem Chemiebaukasten und lebt in seiner eigenen Welt. Sein größter Wunsch ist, sich nächstes Jahr mit 15 eine Mofa zuzulegen. Aber keine Zündapp oder Starflight, sondern eine Mars aus dem Quelle-Katalog. Dauernd posaunt er herum, wie fahrgeil er jetzt schon ist. Wenn man ihn auf seinem Bonanza-Rad mit Hirschgeweihlenker und Bananensattel sieht, wie ein Behinderter ständig die Hand an der Dreigangschaltung, kann man sich schon vorstellen, was nächstes Jahr los ist. Andreas Janiszewski ist der einzige Junge, der freiwillig ganz vorne sitzt und statt Jeans immer Stoffhose und Rolli trägt. Er ist sehr drahtig und hat wulzige Lippen. Normalerweise werden alle Jungs, die Andreas heißen, Andi gerufen. Er aber nicht. Andreas kommt aus asozialen Verhältnissen und gilt als Schläger. Angeblich kann er jeden umnieten, den er will. Hier in der Klasse könnte es sowieso niemand mit ihm aufnehmen. Ich suche Gegner, keine Opfer, sagt er mit mitleidigem Blick in die Runde. Ich schätze, dass er spätestens zum Ende des Schuljahres kleben bleibt. Sowieso völlig schleierhaft, wie er es bis in die 9. geschafft hat. Dann gibt es noch Reno Krabbendahl. Der hat einen blonden Lockenkopf und bewegt sich wie eine Alte. Es heißt, er wäre ein Schwuli. Er behauptet zwar, er habe eine Freundin, die hat aber noch kein Mensch auf der Welt gesehen. Außerdem ist er total altklug und lässt dauernd irgendwelche Schwachsinnsprüche vom Stapel. Der Kluge bemerkt alles, der Dumme macht über alles eine Bemerkung. Aber es geht noch schlimmer. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Das mit dem Schwulsein kann man ihm zwar nicht beweisen, aber wir warten darauf, dass ihm auf einem Klassenfest oder der nächsten Klassenreise die Pferde durchgehen und er irgendjemand anschwult.